Herzlich willkommen und grüß euch bei Anna und die Seitenalm. Bei uns gibt es Familienurlaub nach Herzenslust, natürlich erstklassig. Herzlich willkommen und grüß euch zu Anna und die Seitenalm. Euer Familienurlaub nach Herzenslust, natürlich erstklassig. Heute nehme ich euch zu einem ganz besonderen Ort mit. Und zwar zu einem Ort, mit dem wir oder zu dem ich mich sehr verbunden fühle. Und zwar geht es auf die Daunkerleitenalm. Die Daunkerleitenalm ist eine Almhütte auf 1658 Meter. Und auf dieser Alm hat bereits meine Mutter ihre Jugend verbracht. Denn diese Alm gehört zur Familie meiner Mama. Und deswegen verbinde ich mit dieser Alm ganz, ganz viel. Ich verbinde Kindheitserinnerungen, Kindheitsträume. Und bis heute hin sind die Tage auf dieser Alm immer etwas ganz Besonderes. Und dahin möchte ich euch mitnehmen, um euch ein Stückchen Geschichte von unserer Familie mitzugeben, sowie euch einen Einblick zu geben, wie das Leben auf der Alm aussieht. Seid gespannt und lasst euch inspirieren bei dem Interview mit meinem Onkel Michael Heim auf der Daunkerleitenalm. Und heute sind wir für das Interview auf einer ganz besonderen Hütte. Und zwar bin ich aufgewandert auf die Daunkerleiten auf 1653 Meter im Gemeindegebiet Untertauern über den Gnodenkessel. Und da heroben sind wir jetzt bei Michi, der Senner auf der Alm. Hallo Michi, schön, dass du bei uns heute im Podcast bist.
Grüß dich, Anna.
Ich habe dich vorweg schon gefragt, wie die Aufgaben von einem Senner auf der Alm ist. Und dann hast du mir gesagt, Senner oder Hirter, nimm uns da einmal mit. Was ist denn da überhaupt der Unterschied?
Ja, ausgehend von der Sache, dass Almwirtschaft ja Weidewirtschaft ist war und zugleich Kaserei ist, war die Aufgabe in der Alm immer so geteilt, dass meistens ein junges Menschenkind, sage ich so, auf die Kühe aufpasst hat, getrieben hat, währenddessen die Sennerin die Milchverarbeitung gemacht hat und den Butter und auf die Hütten geschaut hat.
Und warst du früher als Kind auch schon da herum auf der Daunkerleiten?
Ja, ich bin schon mit 13 Jahren aufgeschickt worden. Ich war von Anfang an mit Begeisterung dabei. Ich war mit meinen Schwestern 10 Sommer lang oben, unterschiedliche, ich habe mehrere Schwestern, und bin im Anschluss dann wieder mal gekommen.
Die Daunkerleiten ist ja die Hütten von deinen Eltern. Das heißt, der Bauernhof ist ja in Rottstadt und im Sommer seid ihr quasi mit den Viecher da auf die Daunkerleiten gegangen.
Genau, das ist die Weidewirtschaft, das ist ja wie ein Nomaden, wie die Nomaden. Indem, dass man das Gras auf der Alm nutzt, was man nicht mehr kann, ist man eben mit den Kühen in die Alm. Die haben das direkt verwertet und halt gleichzeitig im Tal unten mehr Heu für die Wintermonate gewinnen können.
Und in die Sommermonate, da kümmert man sich bei den Kühen mit Möchen genauso wie herunten im Tal im Winter?
Es ist natürlich schon ein Unterschied. In der Alm, ganz früher war es, weil er direkt verarbeitet worden ist. Die Milch hat man nicht transportieren können, man hat es nicht kühlen können, die Wege waren schlecht und das hat auch der Almwirtschaft eine Zeit lang noch gebracht, bis das ganze System so aufgebaut worden ist, Milchkühlung, damit man das dann bis zur Straße gebracht hat und die Molkerei das auch übernommen hat. Jetzt ist nur noch minimal Milchwirtschaft auf der Alm, immer Butter und Kasen oder Rieren und Kasen und es ist auch immer so, man braucht entsprechend gute Anlagen, dass das entsprechend ein gutes Produkt wird.
Jetzt hast du das Kasen schon angesprochen. Wie entsteht eigentlich der Käse? Also wie ist der Prozess dahinten, dass man wirklich einen guten Almkäse produziert?
Ja, ausgehend von der Tatsache, dass eben die Milch früher nicht transportfähig war, hat man das gelernt, das Eiweiß aus der Milch zu gewinnen und das haltbar zu machen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Zusätze. Im Grunde genommen sind es Bakterien, die man der Milch zusetzt und dann wird die Milch sauer oder die Milch stockt, das Eiweiß flockt aus. Und anschließend bleibt eben die Molke über. Die Molke macht ja knapp 80%, 87% aus von der Milch. Und die ist dann direkt verfüttert worden an die Schweine, so hat man das auch nochmal verwertet. Aber man hat das Fett gewonnen zum Butter, das Milchfett zum Butter und den Käse eben, und den hat man transportieren können. Und das war ja im Grunde genommen dann in Summe summarum nur ein Zehntel von der ursprünglichen Milch.
Und heute macht sie noch alweg Käse auf der Alm?
In einem kleinen Umfang mache ich noch einen Käse, ja. Ich mache nur so viel, wie ich oben verkaufen kann. Es ist doch, mein Käse ist ein Sauerkäse. Das ist ein relativ einfacher Käse, der relativ schnell reif wird. Wenn ich jetzt da 3 Monate auf der Alm bin, will ich ja gleich einen Käse haben, der reift oder zum Essen ist. Wenn ich jetzt einen Bergkäse mache, so wie in Tirol oben, dann braucht der allerdings schon mal fast 6 Monate zum Reifen. Und da bin ich ja schon wieder im Tal. Mhm. In Tirol oben ist oft so, dass den Käse über den Winter auf der Alm lassen, mhm, und im Sommer drauf verkaufen sie dann. Dann haben sie auch eher ein Produkt. Aber die Reifezeit dauert ja länger als wir die Almzeit und das ist dann nicht mehr ein Problem.
Also das ist schon ein Geheimtipp von mir an unsere Zuhörer. Geht es wirklich mehr auf wie auf die Dankerleit und esst einen richtigen Käse, der selbst gemacht ist. Für mich ist es immer ein Highlight und eine Kindheitserinnerung. Wie schaut denn so ein typischer Tag auf der Alm aus für dich?
Ja, der Tagesablauf ist ganz einfach strikt. Im Grunde geteilt in Milchwirtschaft und nachher auch in die Aufgaben oder die Tätigkeit mit Gästen, weil es kommen doch die Wanderer, die wir gern versorgen. Ich stehe um 3:30 auf und bis 6:30 habe ich die erste Milchzeit vorbei. Ich muss ja die Kühe holen und ich treibe sie dann wieder weg. Das ist so früher der Hirte da hat. Und dann Stall putzen und dann ab 9:30 herum kommen die ersten Gäste. Da müssen wir es natürlich schon vorher vorbereiten. Die ersten Wanderer. Und die sind so meistens bis 2:30 bei uns. Im Anschluss um 3:30 Nachmittag beginnt die Milchwirtschaft wieder.
Also das heißt wieder die Kühe holen.
Bis 6:30. Und dann ist eigentlich ja zusammenräumen. Und dazwischen, also gerade in der Früh, ist das Käsen drin. Und ich sage 6:30, dann gibt es Frühstück. Und zwischen 7:30 und 9:30 ist dann die Käserei angesagt. Oder die Butter.
Die Verarbeitung der Milch quasi. Ja, und wie viel Stück Kühe hast du derzeit bei dir auf der Alm?
Ja, derzeit sind 28 zum Melchen, dann sind 18 Kälbe. Ein Kälbe ist das junge Rind und dazwischen sind die Kälmer, die sind zwischen Kälbe und Kuh, also die noch nicht trächtig sind. In Summe summarum sind es um die 75. Das schwankt aber ein bisschen, manchmal kommt eine dazu, vom Hof daheim oder manchmal holen sie eine auf dem Hof wieder. Ganz genau kann man es nicht sagen, aber um die 75 Stück.
Du passt ja quasi im Sommer, also die Sommersaison über auf die Kühe auf. Welche Beziehung baut man denn da auf?
Das ganz Entscheidende ist, dass man die Kälbe ganz am Anfang gewinnt. Ein junges Rind, wenn es auf die Welt kommt, ist einfach mutterbezogen. Weiß wenig von der Welt und ist eigentlich ein Fluchttier, sobald es erschreckt wird, laufen sie weg. Und das ist auch ein Problem immer mit den Hunden. Und solange ein Kälbe bei der Kuh bleiben kann, ist überhaupt nicht verschreckt, weil sie orientiert an die Mutter. Wenn die Mutter liegen bleibt, bleibt das Kälbe auch liegen. Wenn die Mutter wegläuft, dann läuft das Kälbe auch sofort spontan mit. So, jetzt sind aber plötzlich 18 ganz allein ohne Mutter. Und da ist ganz wichtig, dass eine Vertrauensperson da ist, und es klingt ein bisschen komisch, wenn ich sage, aber ich gehe gerade am Anfang auf die Nacht oder kurz in der Früh ganz bewusst zu ihr hin, sitze mir mitten rein und rede mit ihr. Da baue ich ein Vertrauen auf und meine Stimme, sogar die Bewegungen nehmen es wahr von mir. Die wissen ganz genau, wann ich komme oder wann Gäste vorbeigingen. Wir gingen sofort zu und wenn Gäste vorbeigingen, ja, reagieren sie im Normalfall nicht so. Und wenn ich das jetzt hernehme, ich bin jetzt fast 20 Jahre wieder dabei. Jetzt habe ich schon 20 Jahrgänge Kälbe. Und jetzt ist das Grundvertrauen von der Kuh zu mir, also auch von den Erwachsenen, extrem. Das ist ja so, wenn ich im Winter daheim in den Stall gehe und wenn sie meine Stimme hören, kommen sie sofort her. Da schauen sie, was los ist. Und als wir, wenn sie sich freuen, dass sie mich wieder sehen. Das Urvertrauen ist einfach da. Und ich kann mir auch manche Wege sparen, wenn ich es rufe. Dann kommen sie her. Und wenn ich, das ist auch ganz wichtig, immer zur gleichen Zeit komme, das ist auch ganz wichtig für sie, dass die einen Rhythmus haben zum Melchen für die Wort und für ihr Wasser, das wissen alles ganz genau. Und das erleichtert einen den Tagesablauf enorm.
Das heißt, die Kühe brauchen schon diesen täglichen Rhythmus, das tut ihnen gut.
Die Kühe brauchen einen Bezug, das ist gar kein Thema. Und das ist auch ein Thema, wenn die Kühe Vertrauen haben zum Menschen, dann kann man als Wanderer leichter vorbeigehen, ohne dass Irritation entsteht. Und weil die Kuh ja zweimal berührt wird durchs Melchen oder dass man mit ihr umgeht, dann ist sie eben nicht so irritiert. Wir haben ja mittlerweile Arten von Tierhaltung, wo ganz wenig Berührungspunkte sind, also gerade die Mutterkuhhaltung. Und die Mutterkuhhaltung, da sind die Tiere viel sensibler, viel aufmerksamer, was passiert in der Umgebung, weil sie müssen sich ja selber versorgen.
Die Kühe, haben die alle einen Namen?
Ich kenne alle einen Namen, Freilich.
Und du kennst alle beim Namen?
Ich kenne alle beim Namen, ja. Cool. Die Kühe haben alle eine Nummer, aber ich kenne die Nummer nicht.
Okay. Und wie unterscheidet man die Kühe? Also wie merkst du die? Also für einen Laien schauen ja alle ähnlich aus oder gleich aus.
Aber also die Kühe schauen nicht gleich aus. Und wenn man jetzt lang dabei ist, kennt man den Typus von der Kuh. Also schon allein der Körper ist ja unterschiedlich. Und das Zweite, das Leichteste ist natürlich die Farbe. Wie es gescheckt sind, braune Flecken, weiße, mehr weiß, mehr braun, mehr gesprenkelt, wie man so sagt, oder großflächig braun. Das gibt so unterschiedliche. Aber für mich ist eigentlich das Entscheidende der Typus, weil wenn ich irgendwo gehe und dann sehe ich das schon, dort hinten steht eine und dann schätze ich das dann ein, wer das ist. Ich schaue auch drauf, in der Herde gibt es immer, wie in einer Schulklasse, Erste und Letzte. Und das ist das Wesentliche für mich, dass ich am Anfang das sofort merke, wer ist immer die Erste, wer geht voraus beim Großen und wer ist die Letzte, weil das erleichtert mir persönlich auch das Suchen. Und in der Früh, in der Dunkelheit, wenn ich gehe, das Finden. Weil da weiß ich ganz genau, okay, da liegt einmal die üblicherweise die Erste oder da liegt schon plötzlich die üblicherweise Letzte. Da muss ich halt drüben weitergehen, bis ich zur Ersten komme. Aber das sind immer die gleichen Gruppen, die sich da so bilden, wie eine Schulklasse.
Und das heißt, für die ist dann auch wichtig, die Leute kurz nehmen, oder? Wie nennt man die?
Ja, wir haben natürlich zwei Begriffe. Das ist einmal die Glockkur. Die nehmen wir gern, die beweglich ist und vorausgeht, und dann haben wir den Meister. Der Meister ist eigentlich, übernimmt die Aufgabe von einem Stier, muss man so sagen. Wenn irgendwas zu regeln ist, dann kommt die Meisterin. Und da schlägt sich keine andere Kuh damit herum, sondern, und die ist auch sehr aufmerksam. Sondern die schaut ganz genau, was ist los, und die geht sofort her und die will ja ihre Mitstreiterinnen oder so weiter schützen. Das ist ein ganz normales Herdenverhalten.
Und wenn ich jetzt als Wanderer mit meinen Kindern durch so eine Kuhherde durchgehe, welche Tipps gibst denn du da?
Ja, das Erste ist einmal nicht zu nahe kommen. Mhm. Das Erste ist einmal wissen, was ist das für allem, welcher Typus von Rinder sind da? Sind das Milchkühe oder sind das Mutterkühe? Da ist ein großer Unterschied. Bei den Mutterkühen sieht man, ist er meistens das Kleibe dabei. Mhm. Währenddessen bei den Milchkühen sind die Kälbe irgendwo anders. Und schon allein aus dieser Spezialität sieht man das, dass die Kühe dann, die Mutterkühe aufmerksamer sind. Und da gehe ich persönlich auch nicht hin. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich gehe zu keiner Kuh von fremden Bauern zu nahe hin.
Wieso nicht?
Nein, weil die Kuh ist eine Respektsperson für mich und ich weiß nicht, wie sie sich verhält. Das tue ich aus Prinzip nicht oder aus Erfahrung nicht. Ich gehe nicht hin. Ich schaue so, ich rede so, gar kein Thema. Manchmal sind sie neugierig und kommen dann, das ist klar. Aber ich lasse immer der Kuh das entscheidende Moment, will sie mit mir in Kontakt treten oder nicht. Weil wenn sie will, dann geht es mir nicht an. Aber sonst, wenn ich hingehe, dann wird's mir oft, will's mir vielleicht auch wehren und dann kann ein Gefahrenmoment entstehen.
Also da geht's auch um die eigene Sicherheit und die Sicherheit
der Kinder. Vor allem um die eigene Sicherheit, aber ich respekt die Kuh.
Ja. Muss man ja, weil wir sind ja in ihrem Weidegebiet.
Genau, das ist und eine Kuh genauso eine Distanz, die sie nicht will, dass unterschritten wird zu ihr hin.
Wenn man jetzt die auf der Dauernkorleiten besuchen will, wie wandert man eigentlich auf zu dir?
Ja, es gibt zwei Wege oder zwei Möglichkeiten. Das erste ist, oder weil die Dauernkorleiten liegt ja oberhalb von der Gnauenalm am Übergang nach Zauchensee. Jetzt kann man sowohl von Zauchensee zur Alm gehen, oder von der Gnauenalm rauf. Von der Gnauenalm ist ein Forstweg, ein bisschen mehr wie 4 Kilometer und eine Stunde zum Gehen, sowohl zuerst eben durch die Almlandschaft von der Gnauenalm, dann durch einen Wald und dann kommt die Almlandschaft von der Dauernkorleiten. Währenddessen von Zauchensee aus, da geht man auch, das sind knapp 5 Kilometer, da hat man zuerst mehr Gemeindestraßen, sagen wir so, und anschließend für mich einen wunderbaren Steig, der durchs Almgebiet geht, was ja beim Wandern auch ganz reizend ist, wenn es nicht so ein austretender Weg ist.
Und was unterscheidet jetzt die Dauernkorleiten von den anderen Almhitten hier in der Region?
Naja, es ist natürlich, wenn man oben aufgewachsen ist, ist schon mal was Besonderes für einen persönlich. Und das andere ist, sie ist eine von den wenigen Almen, die noch authentisch sind, im Hauptbereich, sie ist nur eine Rauchkuche, wo eben der Kaskessel da ist und der ganze Herd, wie man früher Milch verarbeitet hat, ist noch erhalten. Zugleich ist noch die alte Stube, die auch ganz authentisch ist eben, da man sieht, eigentlich früher hat es nur einen Tisch gebracht, nicht mehr. Früher sind ja, also bis in die 60er Jahre, sind ganz wenig Wanderer gekommen und darum war ein Almtisch etwas Besonderes. An unserem alten Almtisch haben sie die alten oder die ehemaligen Senner alle eingeschnitzt. Und ja, die Lage ist auch gut, muss ich echt sagen. Weil wenn man so aus dem Wald rauskommt und sie macht sich dann plötzlich aus, im Hintergrund auf, im Hintergrund der Staffeldspitz, so ein markanter Berg. Ja, man muss vielleicht auch jede Alm oder mehrere Almen kennen und dann kann man sagen, was das Besondere an jeder Alm ist. Es macht die Lage einfach besonders.
Und wie verköstigt ihr engere Wanderer auch rum auf der Dauernkorleiten? Also welche Spezialitäten erwarten die Gäste da bei Enk?
Ausgehend von der Tradition hat man in der Alm früher eigentlich nur selbstgemachte Produkte gemacht vom Hof oder in der Alm. Und das war natürlich der Käse, Butter, das Brot, dann ein bisschen Schnaps, dann ist später das Bier dazugekommen. Aber recht viel mehr hat es in den 50er Jahren in der Alm nicht gegeben. Und wie dann die Wanderer mehr geworden sind, haben sie natürlich auch das Angebot erweitert. Es ist nach wie vor immer noch der Schwerpunkt auf das Selbstgemachte. Heutzutage hat sich natürlich die Haltung der Tiere am Hof auch verändert. Die wenigsten Höfe haben noch Schweine. Da man sagen kann, der Speck ist hundertprozentig aus der eigenen Produktion. Aber es ist einfach nur Jausenzeit, wie es früher der Brauch war. Und so haben wir halt oben Speckbrot, Käsebrot, Almjausen und natürlich unsere Butter dabei, unseren Käse dabei, die Milch, die Buttermilch. Und weil die Gäste auch noch mehr Wünsche haben, machen wir warm manchmal, machen wir noch Käsebeißknädel oder machen wir noch Kropfen oder einen Äpfelstrudel aus den eigenen Äpfeln. Das Angebot ist überschaubar, aber es sollte einfach eine Sache bleiben.
Das Wetter spielt ja in die Berge auch eine besondere Rolle. Worauf muss man denn hier auch achten als Wanderer oder auf was achtest du als Sender da oben, wenn dann da die Wolken daherkommen?
Das Wetter ist durch die Wettervorhersage und durch die einzelnen Apps, auf denen man eben das Wetter Prognosen hat, viel leichter geworden. Meine Prognosen, die stimmen nach wie vor. Ich brauche eigentlich nicht unbedingt eine Wettervorhersage, weil ich schaue noch oft auf das Verhalten von den Rindviechern und ich schaue dann, wie geht die Sonne auf, wie ist der Tau und dann kann ich mir schon ausmalen, wie es am Tag wird. Sonst ist einfach aufmerksam sein. Eine Tour so planen, dass ich rechtzeitig und wirklich rechtzeitig umdrehen, wenn ich merke, es hat sich gravierend geändert. Wenn einmal der Nebel einfällt und man ist in höheren Lagen, sofort zurückgehen und nicht nach oben runter, weil der Gipfel erst in 400 Meter ist, erreichbar ist. Weil wenn der Nebel da ist, hat man keine Aussicht mehr. Umdrehen zeigen eigene Sicherheit.
Und was war dein spektakulärstes Wetterereignis auf der Alm?
Ja, es hat mehrere gegeben. Schneefall mitten im Sommer, über einen Meter. Hagelereignisse, Gewitter, wo der Blitz in den, also 70 Meter entfernt in einen Baum eingeschlagen hat. Da hat es einige ganz spektakuläre Sachen gegeben, wo man sich noch an denken hat, na gut, der Sommer ist.
Und man ist wahrscheinlich jeden Sommer wieder froh, wenn es ja, gut umgegangen ist, alles miteinander. Das Leben auf der Alm ist ja was ganz Besonderes. Wie unterscheidet sich das im Vergleich zum Leben im Tal?
Naja, man muss mehr planen, weil man ist ja ziemlich weit weg, sozusagen von der nächsten Einkaufsmöglichkeit. Und das Zweite ist, intakt geben die Kühe an. Also das Viech ist immer das Erste, weil man hat es ja zu betreuen und man muss schauen, wo es sind, wo es hingingen und wiederholen zu machen. Der Tagesablauf rund ums Viech ist einmal das Erste. Dann natürlich auch das Versprechen an die Wanderer, wo man sagt, da hat man offen, dass man immer da ist. Und man muss sich manchmal schon ganz schön zurücknehmen, weil spontan irgendwo was machen ist schwer möglich. Da muss man sich immer Aushilfe schauen, da muss man schauen, dass wer da ist. Aber das Entscheidende ist, Planung, Lebensmittel immer genug da haben. Das ist mal das eine. Und natürlich am Anfang ganz, ganz viel mitnehmen. Sei es von Hausapotheken bis zum, ja, bis zum, wie heißt es, Schurpasta oder was immer. Das, da man alles griffbereit hat. Das ist das Einzige. Und was das Leben auch noch ist, ganz spontan kriegt man viel Besuch.
Das ist auch nett, oder?
Ja, nein, das ist eh ganz das Essentielle, wenn man so weit weg ist. Und wo man nicht einkaufen geht, wo man zufällig wen trifft, oder wo man nicht auf die Post geht, wo man wen zufällig trifft auf der Alm, kommen sie aber ganz bewusst zu mir, darf ich ganz ehrlich sagen.
Das ist richtig schön, oder?
Das ist schön, das ist auf alle Fälle.
Und man stellt sich das Almleben sehr idyllisch vor und dass das eben auch einen Einfluss oder eine positive Auswirkung auf das eigene Wohlbefinden hat. Du bist natürlich auf der Alm sehr beschäftigt, aber kann man dennoch sagen, dass das Almleben was Positives für Körper, Geist und Seele hat?
Das ist auf alle Fälle. Und es ist das Arbeiten in der Natur. Das ist schon allein, wenn ich jeden Tag den Sonnenaufgang sehe, also bei Schönwetter natürlich, oder den Sonnenuntergang sehe, was mich persönlich immer stark beeindruckt, dann nehme ich das eigentlich jeden Tag mit. Und nachher ganz was Kleines oft, wenn man sieht, wir haben so Polsterblumen. Wenn man sieht, in der Früh schauen sie sozusagen der Sonne entgegen und auf die Nacht schauen sie der Sonne nach. Sie trauen sich immer der Sonne. Und das bemerken so wenig Leute beim Wandern.
Ja, wenn man nur kurz vorbeigeht.
Genau, weil man nur kurz vorbeigeht. Aber ich bin ja viel oben und dann sehe ich das ganz genau. Da habe ich vor dem Stall ich so Polsterblumen, Glockenblumen und die sind sowas von lieb, wie die sich nach der Sonne trauen. Oder natürlich auch, wenn ein Regen kommt, wie sie sich schnell zumachen.
Toll. Ihr habt ja vor der Hütte einen großen Wasserbrunnen. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, für die Kühe ist das Wasser ganz wichtig. Ganz früher haben sie Wassermangel gehabt in der Alm und darum haben sie der Brunnen, den du sagst, das sind eigentlich zwei Tröge. Früher haben sie sogar drei gehabt und einen vierten auch noch, weil da war wenig Wasser. Und wenn die Kühe gekommen sind, wenn plötzlich 20 Kühe Wasser trinken, dann ist mal schnell was weg. Da sind gleich einmal 400 Liter, 500 Liter weg und die Brunnen waren der Wasserspeicher.
Und was sollten denn die Kinder unbedingt auf einer Alm erleben?
Was die Kinder unbedingt auf der Alm?
Erleben sollen.
Nein, erleben sollen sie die Natur und die Wahrnehmung von Kleinigkeiten. Einmal Blumen beobachten, wie ein Baum gewachsen ist. Wenn ich jetzt das sehe, wo man genau hinschaut, die Bäume, die sind vom Wind geprägt. Die Äste sind auf der windabgewandten Seite. also die meisten ist. Also die Wahrnehmung der Natur und manchmal die Steine. Wir haben ausgehend von der Gletscher, von der Vergletscherung haben wir noch Steine liegen. Da sieht man noch ganz deutlich, wie die vom Gletscher aufgeschliffen sind. Die Wahrnehmung beim Wandern, das ist für mich das Essentielle, das Wichtigste.
Und da sollte man die Kinder wahrscheinlich ein bisschen hinführen und sagen, ja, und das auch interessant machen. Wenn du jetzt einen Wunsch für die Zukunft nennen würdest, für die Almhütten, was war denn das so einer?
Ja, dass jede Veränderung mit Sorgfalt gemacht wird. Veränderung ist notwendig, weil die Wirtschaftsweise wird sich ändern in der Landwirtschaft, ob nur Milchvieh, wie lange noch ein Milchvieh oben ist, das hängt auch mit Menschen zusammen, die die Arbeit auch machen wollen. Aber einfach, dass mit Sorgfalt jede Veränderung gemacht wird.
Was muss man denn so mitbringen auf eine Almhütte, wo man da länger sich aufhält?
Jetzt ist natürlich ausgehend davon, ob ich jetzt die ganzen 3 Monate um bin oder 4 Monate, das ist ein ganzer Haushalt. Natürlich auch die Lebensmittel und dann auch natürlich für alle Notfälle Sachen, die griffbereit sein müssen, weil wenn man sich weh tut, und ich habe mir mal ziemlich weh und da war es gut, dass meine Frau so viel dabei gehabt hat. Und sonst ist natürlich auch, weil das Einkaufen ganz, also weiter weg ist, man muss auch entsprechend denken, dass man Gewürze braucht zum Beispiel, eben einen ganzen Haushalt mitnehmen.
Und von der Persönlichkeit, was braucht man denn da?
Ausdauer, das ist das Einzige. Und vor allen Dingen, dass man nicht zu schnell verdrossen ist, wenn es plötzlich nicht so geht, wie man eigentlich ausdenkt hat. Die Kühe oder die Rindviecher sind gleich mal anders, das Wetter ist gleich mal anders. Und manchmal ist auch ganz plötzlich, es kommen größere Gruppen und Wanderern. Und da braucht man Ausdauer, dass man das schafft. Eine Gelassenheit auf der anderen Seite, aber Ausdauer ist eines von den wesentlichen Sachen.
Jetzt ist mir nur eine Frage eingefallen, und zwar, wir leben ja in einer sehr digitalen Welt. Wir sind alle miteinander ständig dauernd gefühlt verbunden, kennen uns jede Minute das aktuellste Medium holen auf unser Handy. Wie schaut es denn da auf der Alm aus? Habe ich denn da überhaupt Internet?
Nein, ist ja machbar übers Handy. Also Internet habe ich persönlich oben noch keins. Muss ich echt sagen, also ich habe keinen PC oben. Und natürlich Zeitung lesen geht auch nicht, weil die Post kommt nicht. Und jetzt kriege ich die Neuigkeiten eigentlich über die Wanderer mit, über den Besuch.
Und hat man oben ein Handyempfang?
Hat man schon ein Handyempfang.
Handyempfang hat man.
Das ist auch mittlerweile wichtig geworden, dass man eben gerade wegen der Wirtschaftsweise, dass ich mit den Bauern daheim immer wieder in Kontakt bin, weil ich einmal einen Tierarzt brauche oder wenn irgendwas beim Futter ist, was mir ja noch zusätzlich geben. Der will auch wissen, wie es ausschaut, weil einfach zur Information da 40 Kilometer fahren ist auch nicht das Wahre. Da macht man es auch lieber übers Handy.
Aber wie habt ihr das früher gemacht, wo ihr noch kein Handyempfang gehabt habt? Wie hat das funktioniert?
Ja, das ist natürlich eine Geschichte, eine Sache gewesen, was früher manchmal auch ganz dramatisch ausgegangen ist, weil die Informationen sehr dürftig waren. Oft sind es über den Jager heimgekommen, die Informationen, dass in der Alm was nicht so gelaufen ist oder was passiert ist. Sonst hat man halt den Hirte heimgeschickt. Und ich weiß noch, meine eigene Mutter, die hat gesagt von der Sängerin, wenn die heimgekommen ist, wenn die bei der Tür eingegangen ist, hat sie gesagt, Christi, brauchst du nicht sagen, ist alles in Ordnung. Die hat sofort die Angst von der Bayerin hat sofort eben gemacht und gesagt, brauchst du nicht sagen. Natürlich, wenn was war, dann, aber im Normalfall hat sie das gesagt. Und ich kann mir an ein Erlebnis erinnern, dass ein Wanderer eben sich massiv verletzt hat an einem Draht, an einem Zaun. Und weil er unbedingt drüber kraxeln wollte, dann haben wir die Rettung gebraucht und ich habe nach Untertauern laufen müssen, dass ich die Rettung informiert habe. Ja, das sind so Sachen wie ein Freier. Aber man hat sich anders kennt, war so.
Und nach Untertauern ist ein langer Weg.
Ja, ist ein langer Weg.
Ist ein langer Weg. Wie oft kommt denn der Bauer vorbei bei dir auf der Alm?
Ja, ausgehend natürlich, dass er hauptsächlich darum kümmert, wie es ist mit den Kühen. Tauscht da eine aus oder was immer. Aber ich sage mal so, regelmäßig einmal in der Woche kommen wir sicher.
Und jetzt darf mich nur interessieren, ihr habt ja eine riesengroße Weidefläche oder Almflächen eigentlich. Sind die Kühe da eingezäunt oder wie wissen die Kühe, wo Viertel aufhört?
Wir haben ganz wenig Zaun auf der Alm, nur 300 Meter. Das andere ist alles frei. Es ist aus dem Grund, weil die Alm irgendwie oberhalb der Baumgrenze ist und kaum mit einer anderen Alm zusammenstaust. Jetzt ist das Zaunmachen nicht so notwendig. Und darum auch die Hirter, die haben aber schauen müssen, dass sie es entsprechend halten auf der eigenen Weidefläche. Zaummachen war früher eine gewaltige Arbeit und das hat man sich eben erspart, wo man Menschen neben der Kuh hingestellt hat und gesagt, du, da darfst du hingehen oder da darfst du nicht hingehen.
Und mittlerweile wissen wahrscheinlich schon viele Kühe, wo sie hingehen dürfen
ja,
und wo
freilich, nicht. Ja, das ist alles anders geworden.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Man hört ja immer Heumilch und Wiesenblumenmilch, was man so kaufen kann im Supermarkt. Schmeckt man denn den Unterschied von den Kühen, die was im Tal des Heikrang und von den Kühen, die oben auf der Alm die Wiesenkräuter fressen?
Auf alle Fälle. Ist ja schon allein die Tatsache, dass eine Silomilch ja nur bedingt fähig ist, dass man Kas draus machen kann. Weil die Säuerung ja gestört ist irgendwie. Und die Milch von der Weide direkt, die kann ganz locker zu einem Kas verarbeitet werden. Also schon allein das. Am besten ist natürlich beides einmal testen.
Blindverkostung machen quasi.
Blindverkostung, das merkt man.
Cool. Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Zeit, für das wunderbare Interview, die ganzen Insights und Einblicke in das Almleben. Und ich hoffe, wir haben jetzt viele Wanderer überzeugen können, dass ein Ausflug auf die Dauernkerleiten auf jeden Fall den Weg wert ist. Und ich darf mich freuen, wenn ich viele Gäste auf der Dauernkerleiten vielleicht bei der nächsten Wanderung antreffen darf. Danke, Michi, für deine Zeit.
Ich sage auch danke für dein Kommen und ich freue mich auf Besuch.
Die Dauernkerleiten hat ganz, ganz viel zu bieten. Es ist wirklich noch eine Almhütte, wie wir es uns so vorstellen und wie es früher war. Mit der Rauchkuche, mit den Kühe und die Kälmer auf der Almwiesen und mit einem sehr authentischen Sender. Schaut's vorbei, ich freue mich, wenn ihr auch einmal da hinkommt, wo mein Herz ist. Euch hat die heutige Folge gefallen? Was echt schön wäre, ist, wenn ihr mir einen Kommentar auf den Plattformen hinterlässt. Weil über Feedback freue ich mich immer sehr und kann so den Podcast für euch noch besser gestalten. Abonniert den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Schreibt mir auch gerne eine E-Mail mit Themen, die ihr vielleicht nicht öffentlich bekannt geben wollt oder auch über was ihr immer schon wissen wolltet. Die ganzen Informationen findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn ich euch ganz bald bei uns auf der Seitenalm begrüßen darf und euch zeigen kann, wie wunderbar und großartig unsere Seitenalm ist. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eure Anna.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.